unlängst im Kaufhaus. Ein Ehepaar geht shoppen. Die beiden trennen sich. Denn die Elektroabteilung findet die Gattin nicht ganz so spannend. Nach einer Weile, der Mann hat die Handys und TVs umfangreich ausgiebig studiert, macht er sich auf die Suche nach seiner Frau. Natürlich, sie kann wohl nur sein in der Schuhabteilung. Und da erspäht er sie schon, fasst ihr kurz von hinten auf die Schulter und spricht: Schatz, hier bin ich. Erschrocken fährt die Frau herum: Was heißt hier Schatz? Oh, peinlich, sein Blickwinkel hat ihn getäuscht. Von hinten sah die Dame doch verblüffend seiner Frau ähnlich. Von vorn gab es allerdings ein paar unwesentliche Abweichungen. Der Blickwinkel entscheidet eben nun. Man kann sich nicht nur auf einen Blickwinkel verlassen. Das, glaube ich, ist die Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Wir sehen täglich unheimlich viel und die Bilderflut nimmt zu. Also nicht nur die, die wir analog sehen, sondern auch die, die wir digital präsentiert bekommen oder uns zumuten. Und unser Gehirn, das arbeitet nun mal fieberhaft, um diese Bilderflut irgendwie einzusortieren, um Ordnung in das Bilderchaos zu bringen. Es beurteilt und sortiert. Dabei hat es allerdings schlechte Karten, denn es muss mit zwei Widrigkeiten kämpfen. Erstens ist da ein begrenzter Blickwinkel, eben unser begrenzter Blickwinkel. Wir haben nun mal nicht fünf Augen wie eine Biene, sondern nur zwei. Wir sehen nur einen viel kleineren Ausschnitt. Und dann sehen wir nicht wirklich alles, was wir im Bildfenster sehen könnten, sondern nur das, worauf wir uns konzentrieren. Nur das sehen wir wirklich. Reicht also unser jeweiliger begrenzter Blickwinkel aus, um verlässlich die Dinge zu beurteilen, um verlässlich Menschen zu beurteilen, um uns verlässlich zu beurteilen? Ein Blickwinkel hat ja in diesem Anspiel dominiert. Ein dunkler, einer, der sich wie ein grauer Schleier über die Optik gelegt hat und die junge Frau heruntergerissen hat. Und dann sollte sich da und wollte sich ein neuer Blickwinkel in ihre Optik schieben. Eine gute Stimme, die ihren Blick wegwenden wollte von dem, was sie belastet und immer weiter nach unten zieht. Amateurfotografen wie ich, bei mir liegt die Betonung auf Amateur und nicht auf Fotograf, verwenden gern Filter, um die Fotos divers zu verbessern. Also bei so einem Fotoapparat, nicht so einer kleinen Kamera, da kann man nämlich hier vorn drauf einen Filter schrauben. Zum Beispiel UV-Filter oder Polfilter. Du wirst sicherlich wissen, wovon ich rede. Ne? Also, ich mache das mal. Ich schraube da mal drauf, so einen Filter drauf. Ja, und wenn man den Filter draufgeschraubt hat, dann sieht man zum Beispiel mit stärkerem Kontrast. Und das Bild wird schärfer. Man kann noch mehr aus dem Foto herausholen. Das alles ist möglich. Was beim Fotografieren eher ein großer Vorteil ist, ist bei uns Menschen, und das ist das Zweite, etwas oftmals sehr Belastendes. Dass nämlich auf unserer Optik zweitens jeweils so ein Filter unserer Biografie geschraubt ist. Und unsere Biografie kann einen Filter drauflegen, der vieles zuversichtlich tönt. Und es kann aber auch so sein, dass dieser Filter eher immer wieder das Negative sieht und mich selber auch immer wieder im negativen Licht erscheinen lässt. Deutungen mir in meinem Bildfenster aufokturiert, die meine Beziehung belasten, die mich nach unten ziehen, die mich von Menschen entfremden, die mich von mir selber entfremden. Menschen, die traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit erlebt haben, können da eine Menge berichten, wie das mit so einem Filter ist und wie er das ganze Leben beeinflusst. Fatal wird es dort, wo wir diesen Blickwinkel, den wir haben, für allgemeingültig erklären, ob nun gegenüber anderen Menschen, dieser Welt oder auch gegenüber uns selbst. Es hat oftmals schlimme Folgen. Das ist nämlich nicht so, unser Blickwinkel reicht nicht aus. Auslöser, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, ist nun ausgerechnet ein Thriller gewesen. Wir hatten das auch bei der jungen Frau gehört, sie hatte sich einen schönen Film herausgesucht. Ich hatte vor vielleicht so 2 Jahren mir einen Thriller angeschaut, der ging nur 80 Minuten. Das ist ja heute nicht selbstverständlich, die gehen ja meistens 2 Stunden und länger. 80 Minuten und er spielt in Echtzeit und die Echtzeit dauert 10 Minuten. 10 Minuten, wie geht das? 80 Minuten Film in Echtzeit, 10 Minuten, in dem 8 Blickwinkel hintereinander dargestellt werden. Der Film spielt also immer wieder zurück an den Ausgangspunkt und dann sieht man die gleiche Szenerie wieder, aber aus einem neuen Blickwinkel. Dieser Film heißt bezeichnenderweise 8 Blickwinkel und handelt von einem Attentat auf den amerikanischen Präsidenten in der Stierkampfarena von Sevilla. Und man sieht zuerst das aus der Perspektive des Polizeichefs, dann noch von anderen Personen. Und während die 3. bzw. 4. Perspektive abgespielt wurde, da war ich mir recht sicher, jetzt habe ich die Szenerie verstanden, jetzt blicke ich durch, ich weiß, was gespielt wird. Und dann kam der 5. Blickwinkel und ich verstand gar nichts mehr. Merkte, ich war völlig auf den Holzweg gewesen. Hat man den 5. Blickwinkel nicht, täuschen einen die ersten 4. Ein sehr spannender Thriller, ganz klar, mit einem positiven Ende, wie das so meistens ist. 8 Blickwinkel, diese Anzahl, wähle ich, um es nun auch konkret zu machen und euch mit hineinzunehmen in die gesamte Geschichte dessen, was für uns vielleicht eine Anregung zum Weiterdenken sein kann. 8 Blickwinkel, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, 8 verschiedene Sichtweisen. Dazu stelle ich euch 2 Personen vor, 2 Männer. Den einen kennt vermutlich der manche, vielleicht viele von euch aus der Literatur. Den anderen kennt ihr höchstwahrscheinlich nicht. Wir blenden uns in deren Leben ein, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort. Und der Ort hat viele Parallelen bei den beiden Männern, denn sie befinden sich in einer misslichen Situation. Beide sind eingesperrt, der erste in einem Gefängnis damals, der andere heute in einer Justizvollzugsanstalt. Der erste Mann, den ich euch vorstelle, ist Josef. Er stammt aus einer hebräischen Sippe, aus einem hebräischen Geschlecht, ist ein junger Mann, der in Ägypten ins Gefängnis geraten ist. Und dieser Mann wird aus verschiedenen Blickwinkeln wahrgenommen und hat natürlich auch seinen eigenen Blickwinkel auf sich selbst. Schauen wir uns das mal an. Da sind zuerst mal Josefs Brüder, eine stattliche Anzahl von 11. Die waren mäßig amüsiert, als sie mit dem Josef aufgewachsen sind, denn dieser Josef, der hatte mehrfach komische Träume. In diesen Träumen das hat er ihnen dann auch vollmundig erklärt, haben sich die 11 Garben dieser Brüder vor der einen Garbe von Josef verneigt. Also das fanden sie nicht so lustig, diese 11 Brüder, und das Fass kam zum Überlaufen, als der Vater dann auch noch diesem Josef, den Vorletzten aus der ganzen Reihe der Brüder, einen kostbaren Mantel schenkte. Das war zu viel. Und sie hatten einen Plan, dieser unerträglich arrogante Bruder, der von ihrem Vater bevorzugt wurde und ihnen die Liebe des Vaters stahl, der musste einfach weg. Die Perspektive des Vaters, als dann dieser Josef verschwunden war und nach Ägypten verkauft war, war eine ganz andere. Er sah das Bild seines geliebten Sohnes Josef vor sich, von dem er nun glaubte, dass er tot sei, von wilden Tieren zerrissen, so die Argumentation der Brüder. Josef wurde nach Ägypten verkauft und landete dort im Hause eines der mächtigsten Männer des Landes, nämlich im Hause Potiphars. Und Potiphar erkannte, dass dieser junge Kerl eine Menge Begabung hatte und setzte ihn über seinen Haushalt. Er war richtig begeistert, dieser Josef, aus dem kann was werden. Das ist ein Sklave mit Potenzial. Doch dann gab es da eine vermeintliche Episode zwischen Potiphars Frau und Josef. Denn Potiphars Frau sah in dem Josef nicht zuallererst einen Angestellten des Hauses, sondern einen attraktiven, hübschen, jungen Mann, den sie ins Bett zerren wollte, der aber unwillig war. Und sie verklagte und verleumdete ihn, dass er sie hätte schänden wollen. Das brachte wiederum Potiphar, den Herrn des Hauses, auf die Palme und er ließ seinen Sklaven Josef ins Gefängnis stecken. Und in diesem Gefängnis gerät er in die Optik des Gefängnisdirektors. Der sieht in ihm erstmal nur einen Unbedeutenden unter seinen vielen Häftlingen, eine zusätzliche Last, um die er sich kümmern muss. In der Optik des Königs von Ägypten ist der Josef nicht tatsächlich. Der König von Ägypten weiß nur, dass sein Gefängnis gut gefüllt ist. Und vielleicht ist es ihm zugetragen worden, dass da ein hebräischer Sklave nun auch in seinem Gefängnis einsitzt. Und jetzt in dieser überaus misslichen Situation, in der sich Josef befindet, da gehen ihm ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf. Er hat es nicht ganz so gemütlich wie die junge Frau in ihrem Zuhause. Er hat einen steinharten, knallharten Boden, auf dem er lag. Vielleicht war er auch angekettet. Wir wissen es nicht. Wie sah er sich selber? Er sah sich als einen von seinen Brüdern verratener, verkaufter. Er empfand sich als ein unschuldiger Häftling. Und was vielleicht das Schlimmste ist, er verstand seine Geschichte nicht. Was läuft hier eigentlich ab? Was ist bloß mit mir los? Wie konnte das passieren? Gab es da nicht einen Gott, den wir, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennen, unser Gott, wo ist er denn? Ich bin hier im Gefängnis und verstehe meine Lebensgeschichte nicht, verstehe nicht, was mit mir los ist und warum ich jetzt hier sein muss. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von uns, der sich die Frage stellt, was ist mit mir los? Was spielt sich in meinem Leben ab? Und wenn du vielleicht eine Antwort auf eine wichtige Frage gefunden hast, dann merkst du, dass zwei neue Fragen auftauchen, die nach einer Antwort suchen. Es gibt so viele Fragen und so wenig Antworten. Und wer diese biblischen Berichte von Josef liest bis dahin, wo er sich im Gefängnis befindet, der wird die Beobachtung machen, dass da von Gott überhaupt nicht die Rede ist. Der kommt überhaupt nicht vor. Die Geschichte von Josef spielt sich ab, so als ob es überhaupt keinen Gott gäbe. Und vielleicht ist das auch bei manchen von uns so. dass man sich so die Frage stellt, ja, es ereignet sich so vieles in meinem Leben, manches, was ich nicht verstehe. Und wo ist da eigentlich Gott? Er kommt nicht vor. Und dann kommt da in diesem biblischen Bericht ein Satz. Und dieser Satz, als ich mich mit der Geschichte Josefs beschäftigte, der hat mich ganz stark angesprochen, der hat mich umgehauen. Aber der Herr war mit Josef. Und das Verrückte dabei war, das war nirgends in der Geschichte zu erkennen. Da steht einfach dieser Satz, aber der Herr war mit Josef und Josef kann es gar nicht sehen. Nirgends breite Fußspuren Gottes in seiner Lebensgeschichte. Trotzdem diese Überschrift, die da plötzlich steht, aber der Herr war mit Josef. Was er nicht sehen konnte im Gefängnis und was er überhaupt nicht vorausschauen konnte, ist, dass Gott da der ist, mit dem Josef eine gute Geschichte schreiben will. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie macht denn das jetzt Gott? Greift er direkt ein? Tut er ein Wunder? Öffnen sich die Gefängnismauern? Ja, ist auch in den biblischen Berichten hier und da geschehen, aber eben bei Josef nicht. Da änderte sich weder am nächsten Tag, noch in der nächsten Woche, noch im nächsten Jahr, auch nicht in den nächsten 2 Jahren etwas. Und trotzdem steht da diese Überschrift. Im Rückblick erkennen wir in dieser biblischen Geschichte, dass Gott dem Josef auf Augenhöhe begegnet ist, aber der Josef hat ihn gar nicht erkannt, wie ihn Gott begegnet, nämlich in Person dieses Gefängnisdirektors. Der Gefängnisdirektor erkennt da im Knast, dass der Josef Talent hat. Er überträgt ihn Aufgaben. Und der Josef, der kann nicht sehen, dass Gott ihm begegnet in 2 Männern, deren Träume er deutet. Und der eine, der überlebt, wird sich später einmal, einige Jahre später, an Josef erinnern. Nämlich dann, als der König von Ägypten einen komischen Traum hat, den niemand in Ägypten deuten kann. Und da erinnert sich der Mundschenk des Königs an die Begegnung mit Josef. Und der König bittet Josef zu sich und er muss diesen Traum auslegen. Und er legt ihn richtig aus, weil Gott ihm das offenbart hat. Trotz dieser ganzen niederschmetternden Jahre, die Josef durchstehen musste und wo er viel Leiden durchstehen musste, hat er an Gott nicht gezweifelt, obwohl er ihn nicht erkennen konnte. Und dort, wo es darauf ankam und wo der König von Ägypten ihm gegenüberstand, dort hat er sich an diesen Gott gehangen und hat gesagt, nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kann den Traum deuten. Und ich will dir diese Deutung weitersagen. Und dann kommt eine Segensgeschichte im besten Sinne des Wortes, nicht nur für das ganze Land Ägypten, sondern auch für Josefs Familie. Am Ende steht eine Geschichte der Versöhnung, eine Geschichte, wo Nationen sich begegnen, nämlich die Hebräer und die Ägypter, und gemeinsam eine schlimme Zeit durchstehen. Gott begegnet Menschen auf Augenhöhe. Wie kann das heute aussehen? Und dazu habe ich euch eine kleine Begebenheit mitgebracht, die mir erzählt wurde, die ein Mann namens Timo aufgeschrieben hat, der sich eben auch aktuell im Gefängnis befindet. Dieser Timo ist in Haft in Luckau-Duben. Das ist eine Justizvollzugsanstalt im Süden Brandenburgs, des Landes Brandenburg. Und er hat seine Geschichte aufgeschrieben. Und ich lese diese Geschichte. Der Timo sieht nicht ganz so aus wie der und hat auch eine etwas andere Bekleidung. Aber ja, Timon Timo schreibt Folgendes. Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich Erfahrungen mit Drogen gemacht. Erst aus Neugier bis hin zum täglichen Konsum. Und er ist in die Optik von Drogendealern geraten. Drogendealer, die in ihm einen Teenager sehen, der auf Drogen anspricht und der ihren Stoff kauft. In deren Optik sind sie. Und dann gerät er auch in die Optik von Bekannten, die das natürlich mitbekommen. Das kann man nicht lange verheimlichen. Sie sehen, aha, der junge Timo, das ist einer, der kifft und der auf Drogen ist. Als Cannabis, Speed und Crystal Meth nicht mehr ausreichten, berichtet Timo, nahm ich Heroin. Jahrelang schoss ich mich täglich nur noch ab und war schnell ein Gefangener der Droge. Als 2005 meine Tochter zur Welt kam, wollte ich was ändern und begab mich in ärztliche Behandlung und versuchte es mit, man höre und staune, 14 stationären Entgiftungen. Er gerät in die Optik des Personals der Entgiftungsstation. Ja, ein Drehtürpatient, einer, der immer wieder kommt. Hoffnungsloser Fall. Er absolviert 3 Langzeittherapien und 3 Jahre Methadonprogramm. Er gerät in die Optik von Suchtberatern, ein typischer Methadon-Klient, schwierige Geschichte, Aussicht auf Heilung im eigentlichen Sinne gab es nicht. Alles half nichts, was er bis dahin getan hatte. Er berichtet, ich dachte, ich sei machtlos und gab mich innerlich schon auf. Als ich 2015 in Haft kam, wusste ich, dass ich meine letzte Chance, mein Leben in die Hand zu nehmen, jetzt bekam. Doch wie sollte ich das tun können, was ich die letzten 16 Jahre nicht geschafft habe? Er gerät in die Optik der Gefängnisleitung. Kein Schwerverbrecher, sondern ein Drogi, den der Strudel abwärts treibt, immer weiter abwärts. Was meint ihr? Ich gebe hier einfach mal die Frage in die Runde. Ihr gebt mir ja dann auch Fragen, deshalb gebe ich euch jetzt mal eine Frage. Was meint ihr, was für einen Filter wird Timo zu dieser Zeit auf das Objektiv seines Fotoapparats geschraubt haben? Was meint ihr? Wie sieht dieser Filter aus? Schwarz. Und was färbt da so das Schwarze ein? Die Drogen, die ihr konsumiert, die Erfahrung, einfach sein Leben nicht in den Griff zu kriegen. Da ist auch was Helles. Genau, der Filter ist nicht eindeutig, nicht kohlrabenschwarz. Da ist noch was. Stellt sich natürlich die Frage, dieser helle Filter, der ja motivieren, der ja Kraft geben könnte, kann er den draufschrauben? Dieser Filter seiner Familie, seines kleinen Kindes. Wie könnte der Filter noch aussehen? Enttäuschung von sich selber. Vielleicht aber auch von denen, von denen er Hilfe erwartet hat. Also wenn jemand zur Therapie oder zur Suchtberatung geht, da gibt es ja auch immer irgendwelche Erwartungen. Das ist mir häufig auch begegnet, wenn ich Hausbesuche gemacht habe, dann wollte man gerne ein Geheimrezept. Was muss ich jetzt tun, damit ich diesen ganzen Schlamassel in den Griff kriege? Also meine Alkoholabhängigkeit, meine Drogen. Und die wichtigste Frage lautete, wie kann es mir gelingen, wieder kontrolliert zu trinken oder also irgendwie die Kontrolle wieder zu gewinnen, aber das, was mein Leben irgendwie stabilisiert, Alkohol und Drogen zu weiterhin nehmen zu dürfen. Wir merken, dieser Filter hat ganz bestimmte Einfärbungen, die ihn aber nicht ermutigen. Er berichtet weiter, ich war im Knast in einer Umgebung, wo Drogen an der Tagesordnung stehen, da man 24 Stunden mit seinen Problemen, Ängsten und Sehnsüchten alleine ist. Und ich kann euch sagen, im Knast können die Nächte und Tage extrem lang sein. 24 Stunden Schmerz, weil man seine Liebsten so sehr vermisst, dass es einen das Herz zerreißt. Was sollte ich da als einfacher Mensch tun können? Natürlich ging ich den Weg, den ich zuvor gegangen bin, und betäubte mich jeden Tag, um einfach mit der Situation klarzukommen, da ich nicht wusste, wo ich anfangen kann, was zu ändern. Der Vollzug bemerkte meine Hoffnungslosigkeit und versuchte mir zu helfen. Doch meine Sucht stand mir immer wieder im Weg. Bis ich vom Blauen Kreuz und Gottes Wort erfuhr, und ab da an sollte sich alles ändern. Erst dachte ich noch bei mir, bei den ersten Gesprächen mit diesen Blaukreuzlern, Mensch, was sind das für Leute, wo kommen die denn her? So, also aus einer vergangenen Zeit. Aber als sich Sven jede Woche die Zeit und Geduld nahm, zu mir, dem hoffnungslosen Fall, wie mich viele Beamte beschrieben, zu mir auf die Zelle zu kommen und von Gottes Wort und der Macht von Jesus erzählte, da merkte ich von Woche zu Woche, wie mich das veränderte und mir gut tat. Und ich sagte mir, Mensch, Timo, was hast du zu verlieren? In der Optik der Blaukreuz-Mitarbeiter, deren Blickwinkel war einer, der Verständnis, der Hilfe und der Jesus braucht. Ich ließ mich darauf ein und jede Woche beteten wir zusammen und lasen gemeinsam Gottes Wort. Es war, als ob einer einen Schalter in mir umlegte und ich bekam wieder neuen Lebensmut und neue Energie, um mein Leben neu zu ordnen. Ich verstehe es selber bis heute nicht. Das, was Ärzte, Psychologen, Suchtberater und alle möglichen Leute jahrelang versucht haben zu heilen, irgendwie schaffte das Gott. Und darum geht es nicht. Ich glaube, es geht nicht darum zu verstehen. Es geht darum zu glauben und darauf zu vertrauen. Timo, der bisher sich gesehen hat als jemand, der alleine ist, der hilf- und hoffnungslos ist, der sich die Frage nicht beantworten konnte, was wird aus meiner letzten Chance, der beginnt plötzlich zu verstehen, aber der Herr war mit Timo. Und wie Josef hat Timo bis dahin von Gottes Fußspuren in seinem Leben überhaupt nichts gemerkt und gespürt. Er schreibt weiter, jetzt weiß ich, dass Gott Maßarbeit macht und hilft jedem, der zu ihm kommt. Als ich dann noch das Glück hatte, auf die Wohngruppe des Blauen Kreuzes im Knast zu ziehen und endlich spürte, in einem geschützten Umfeld zu sein, was mich auch vor Drogen schützte, unternahm ich noch den letzten Schritt und machte eine Lebensumkehr. Ich gab meine Schuld, die mich jahrelang verfolgte, an Jesus ab und legte mein Leben in Gottes Hand. Einfach durch ein Gebet, ein ganz schlichtes, mit ganz normalen, verständlichen Worten. Kein Zauberspruch, einfach nur gemeinsam gebetet. Ich spüre es bis heute, ich bin wieder glücklich geworden, ein neuer Mensch. Und obwohl ich noch im Knast bin, bin ich frei. Darum stehe ich heute hier, das hat er nämlich gesagt, auf einem Blaukreuztag in Forst, wo ihn die Gefängnisleitung herausließ. Deshalb stehe ich heute hier, um anderen Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. Denn wenn Gott es in diesem Umfeld bei solchen Leuten wie mir schafft, zu helfen, dann ist es für ihn doch ein leichtes, euch zu helfen. Habt Mut und geht diesen Weg. Ich kann euch nur sagen, er enttäuscht keinen. Der Blickwinkel von Timo hat sich entscheidend verändert. Die Blickwinkel, die die anderen auf Timo hatten, die waren ja nicht verkehrt. Aber diese Blickwinkel waren nicht alles. Und es ist eine wunderbare Geschichte, wenn ich bei einem Menschen nicht nur das sehe, was vor Augen ist, nicht nur das, was biografisch da ist, sondern auch durch den Sucher Gottes sehen kann und sich mir ein anderes Bild zeigt. Ein Bild von einem Menschen, den Gott wieder eine Perspektive im Leben geben will. Schlagen wir noch zum Schluss die Brücke zu uns. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Welche Blickwinkel gibt es da? Da haben wir einmal die Blickwinkel unserer Partner, Partnerin, Eltern, Kinder. Hin und wieder hören wir, wie sie uns sehen, vielleicht manchmal nur ausschnittweise. Dann sind wir dem Blickwinkel auch unserer Verwandten ausgesetzt, wie die uns sehen. Und dann gibt es noch den Blickwinkel von Freunden und den Blickwinkel vielleicht unseres Arztes, der sagt, ja, Frau so und so oder Herr so und so, achten Sie mal ein Stück mehr auf das. Gute Ratschläge. Oder dann gibt es den Blickwinkel unserer Schulkameraden und Arbeitskollegen, den Blickwinkel der Mitglieder der Gemeinde. Und dann ist da natürlich auch noch mein ganz eigener Blickwinkel. Spannend wird es dort, wo ich mit Menschen im Gespräch bin und immer wieder mal frage, wie siehst du mich denn? Wer bin ich denn für dich? Was siehst du bei mir? An Stärken, an Schwächen. Dieses Gespräch miteinander, das ist für uns ein großer Schatz auch im Blauen Kreuz, dass Menschen, die oftmals eine gebrochene Biografie haben, sich gegenseitig sagen, wie sie sich sehen. Und das kann manchmal ernüchternd, korrigierend, aber häufig auch ermutigend und wegweisend sein. Wunderbar, wenn ich mich den Blickwinkeln anderer aussetze und sie hören möchte, um mein Bild von mir selber zu vervollständigen. Und dann gibt es da noch den Blickwinkel Gottes. Wie kriege ich denn den raus? Wo erfahre ich denn, wie Gott über mich denkt? Und in den vergangenen Jahrzehnten habe ich gemerkt, ich habe ja nun über einige Bibeltexte auch selber gesprochen und dann andere darüber reden gehört. Und ich entdeckte immer wieder Neues im Blickfeld Gottes, was mich ganz persönlich betrifft. Und besonders spannend wird es, wenn Gott mir seinen Blick auf mich durch Menschen zeigt, die mir sagen, wie sie mich sehen. Auch aus dem Blickfeld Gottes. Das hat mir immer wieder geholfen. Und diese Vervollständigung des gesamten Bildes von mir, das kann mir helfen zu sehen, ja, der Herr ist auch mit mir. Auch mit mir schreibt Gott eine gute Geschichte. Gott begegnet uns auf Augenhöhe, indem er uns auch zusammenstellt. Und eine Erfahrung habe ich noch gemacht, wie mir Gott Einblicke in seine Sicht auf mein Leben gewährt, nämlich durch Menschen, die von Gott gar nichts wissen oder bis dahin nichts wussten, die mir etwas gesagt haben, wo ich merkte, das ist für mich eine Botschaft von Gott. Gott gebraucht auch Menschen, die gar nicht in seiner Nachfolge stehen, um mir etwas zu sagen. Gut, wenn ich da auch bereit bin, hinzuhören. Ich glaube, es bleiben viele Fragen offen bei diesem spannenden Thema, der Blickwinkel entscheidet. Ich möchte mir selber und euch mit Mut machen, immer wieder Gottes Blickwinkel in unser Leben und auf uns selbst einzubeziehen und auch auf andere. Wer auf Gott bzw. Jesus schaut, der sieht die Welt sich und auch andere Menschen in einem anderen, in einem neuen Blickwinkel von oben. Amen.